Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast der Formel E.
Jawohl, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen. Wie geht's euch?
Super geht's.
Genau, der Philipp sitzt hier in München und in Berlin sitzt der Tobi. Und heute haben wir einen ganz ungewohnten Gast mit dabei, nämlich den anderen Tobi, den Tobi W. Und wo der sitzt, weiß ich gar nicht. Das kann er gleich selber erzählen. Hallo, Tobi W.
Hi, Tobi.
Hallo, ihr beiden.
Wo sitzt du eigentlich, Tobi W.?
Ja, das ist irgendwo zwischen Köln, Bonn und Aachen in Zülpich, aber Zülpisch. Nicht schlimm, wenn man es nicht kennt. Zülpisch, genau.
Zülpisch, das
mit
ist
SCH.
Ja
SCH. Zülpisch. Mit dem rheinischen SCH auszusprechen.
Na, verstehe. Alles ist das rheinische SCH. Ja, herzlich willkommen. Der Timo hat gesagt, oh, da tut mir leid, ich habe vergessen, ich fahre in Urlaub. Und da haben wir uns gedacht, da holen wir uns einfach den anderen Tobi. Der bestückt ja immer so schön den Live-Chat während der Sendung. Und da haben wir uns gedacht, das kann ja nicht schaden, ne? Dann kannst du jetzt heute die Bilder wahrscheinlich ja nicht so gut posten wie sonst, aber wahrscheinlich kannst du all die Zahlen und Fakten jetzt dann einfach hier reinsprechen, statt sie in den Chat schreiben zu müssen. Das ist auch was.
Genau, statt mich zu korrigieren im Chat, kann das einfach direkt auditiv machen.
Kann ich live dissen. Sehr schön. Wie ist denn das Wetter bei euch so in Zülpich?
Ja, wir haben 15 Grad und im Moment ist es trocken, aber hat viel geregnet heute.
Berlin?
Bei mir ist es nicht geregnet heute. Ganz im Ernst, so was? Geiles Wetter habe ich selten gehabt.
Echt?
Ich war jetzt gestern, na gut, ich war schon mal woanders, da war noch besseres Wetter. Aber jetzt so im Vergleich zu dem, was ich jetzt in Paris erlebt habe am Sonntag, muss man ja anmerken, zwei Anmerkungen erstmal, bevor ich hier anfange zu reden, weil wir gerade über Live-Chat reden. Wir sind ja live. Wenn du das jetzt vielleicht hörst im Podcatcher, dann waren wir schon live. Aber wie immer nach jedem E-Prix sind wir live hier im Podcast und nehmen das Ganze live auf mit Live-Zuhörern. Und die andere Anmerkung, die ich noch vorher haben wollte, ist, dass sowohl Tobi als auch Tobi, wir beiden am Wochenende in Paris waren. Und da wollte ich drauf hinaus, nämlich, dass ich gestern noch ein bisschen Sightseeing gemacht habe in Paris, bevor ich zurückgeflogen bin. Grauenvolles Wetter, 10 Grad, es hat geschüttet und es war nicht schön. Dafür ist es hier in Berlin heute schön sonnig, schön warm, T-Shirt und kurze Hosenwetter. Ich kann mich nicht beklagen. Und wie ist es in München?
Wir hatten in München heute alles, ne? Wir hatten sowohl Frisch und Regen, das haben wir auch jetzt gerade wieder. Wir hatten aber auch einen sehr heißen, trockenen, sonnigen Nachmittag. So eher von der schweißtreibenden Sorte. Also von allem was. So zum letzten Mal irgendwie Aprilwetter. Denn heute ist ja der 30. April. Und für euch, die ihr das vielleicht nicht wisst, am 30.04.1993 wurde zum ersten Mal dieses Internet der Welt zugänglich gemacht. Und deswegen sagen wir, herzlichen Glückwunsch Internet zum 25. Geburtstag.
Ja, Happy Birthday oder so.
Das war's aber jetzt auch mit Off-Topic, oder?
Ja, gehen wir mal zum Topic, oder?
Gehen wir mal zum Topic. Wir haben ja Themen. Jetzt war ja, wie eben schon angeschnitten, am vergangenen Samstag in Paris der E-Prix von Paris. Und der Tobi und der Tobi W. waren beide da. Deswegen gehe ich mal davon aus, wir haben jede Menge erster Hand Informationen heute parat, oder? Aber trotzdem würde ich sagen, so ein bisschen chronologisch, Trainingsquali, Superpole, Rennen, aber so ein bisschen eure Eindrücke vielleicht von Paris und von der Strecke und von vor Ort sein, wären vielleicht so zum Einleiten auch ganz nett, oder? Was meint ihr?
Magst du anfangen, Tobi? Weh?
Ja.
Es ist heute schwierig mit dem Namen, ja. Verzeiht's uns, wenn ich Tobi sage und zwei Leute gleichzeitig anfangen zu reden, ist dann meine Schuld.
Okay, passiert. Ja, mein Eindruck, also die Location, muss man sagen, ist echt der Hammer. Da rund um den Invalidendom macht schon ordentlich was her. Dazu noch den Eiffelturm im Hintergrund, wie man auf vielen Fernsehaufnahmen und auch Fotos gesehen hat. Ist schon alles sehr beeindruckend. Die Strecke selber, naja, ich sag mal, geht so. Relativ eng, relativ verwinkelt, sehr kurz. Hat natürlich den Vorteil, es werden viele Runden gefahren. Die Autos kommen sehr oft an den Leuten vorbei. Aber wie gesagt, überholen ist da nicht ganz so einfach, wie man sich das auf anderen Strecken wünscht. Oder wie man es auf anderen Strecken hat, sag ich mal.
Und besonders kompliziert ist auch, dass die Strecke so eng ist. Also ganz viele Fahrer haben mir im Rahmen vom Wochenende gesagt, dass die Strecke vom Layout ja so lala ist eben, aber dass sie ganz besonders auch eng ist und dass man da vor allem deswegen nicht wirklich vorbeikommt an seinen Gegnern. Ansonsten ziemlich spektakuläre Location, stimme ich Tobi zu. Den Weg, den wir beiden zur Arbeit haben, boah, den hätte ich gerne jeden Tag. Vorbei am Eiffelturm, dann einen Kilometer auf den Invalidendom zu, dann einmal rum. Also das war wirklich, wirklich toll, da ja einfach zu sein. Und für die Fans an der Strecke ganz besonders auch. Einfach schon aus dem Grund, weil das E-Village so nah an der Boxengasse dran stand. Da war einfach nur ein Zaun zwischen E-Village und Boxengasse. Und es haben sich so viele hunderte und tausende Leute da getummelt. Ich glaube, die haben alle einen richtig schönen Tag gehabt im E-Village. Auf den Tribünen habe ich leider nicht so viel mitbekommen, wie es da für die Leute war. Aber ich glaube, da war ein ganz, ganz schönes Rahmenprogramm aufgestellt und das ganze Wochenende hat ziemlich Spaß gemacht.
Na, das denke ich mir. Und ich habe auch so das Gefühl, zumindest von außen betrachtet, also jetzt so aus der Ferne betrachtet, dass der Bewohner von Paris so allgemein weniger Probleme hat mit diesem wiederkehrenden Formel-E-Spektakel als viele andere Städte auf der Welt, wo der Formel-E-Zirkus aufschlägt. Ne? Also mir kam es relativ entspannt vor und ich habe jetzt auch wenig negative Stimmen gehört irgendwie zu diesem ganzen Zirkus, der da stattfindet.
Naja, es gab schon so welche. Zwei. Okay, ja, genau.
Nee, du.
Also es gab schon negative Stimmen, die sich dann irgendwie beschwert haben, dass die, ja, es war halt super stauig, die haben die Straßen erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eben absperren können. Und es war super stauig schon am Donnerstag, haben sich die Autofahrer alle beschwert und es gibt zwar nicht so viele Anwohner, dafür gibt es dann Restaurants um die Strecke, denen die Kunden auf einmal wegbleiben. Also es ist wie üblich ein bisschen natürlich immer so dieses Stirnrunzeln gewesen bei denjenigen, die um die Strecke arbeiten und leben. Mhm. Aber es ist schon mal deutlich schlimmer gewesen mit Austragungsstätten der Formel E.
Na, dann liegt es an mir, dass ich das nicht so mitbekommen habe.
Nein. Vor allen Dingen ist es deutlich schlimmer gewesen in Austragungsstätten, wo Französisch gesprochen wird.
Genau, das kommt nicht überall so richtig gut an. Wo du gerade von Fremdsprachen sprichst, wir haben ja einen speziellen Intro-Sprecher heute gehabt und der Tobi hatte das in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt und ich habe erst nicht erkannt, wer es ist. Ich weiß nicht, ob du, Hörer, verstanden hast, was er gesagt hat, ich denke schon, aber ob du auch erkannt hast, wer es ist, weiß ich nicht. Wenn du mal den internationalen Feed von einem Formel-E-Rennen gesehen hast, dann kommt dir die Stimme vielleicht bekannt vor, wenn sie sowas Ähnliches sagt wie das jetzt folgende. Hör mal genau hin.
All five lights are on and we go green for the E-Pod, the weekly podcast about Formula E.
Isn't this fucking awesome? Wer hat erkannt?
Fucking Nickers!
Aber sowas von. Ne? Der gute Junge ist was nochmal? BBC-Moderator, glaube ich, ne?
Richtig.
Ja, der macht BBC Formel 1, ja.
Großartig. Was wir wieder am Start haben heute, ich habe gehört, dass der Tobi und der Tobi noch so ein paar andere Urtöne mitgebracht haben, extra heute für den E-Pod. Und ich warte eigentlich nur drauf, dass jemand sagt, spiel mal ab. Aber ich glaube, wir fangen jetzt mal an, ein bisschen zunächst über die Trainings zu sprechen und mal zu gucken, was da so passiert ist. Was haben wir denn gesehen? Ganz wichtig ist, ja, was war jetzt eigentlich wichtig? Achso, Di Grassi fuhr einen Rundenrekord und knackte damit seinen eigenen, glaube ich, ne? Und hat damit die erste Zeit unter 1:01 auf dieser Strecke irgendwie hingelegt. Was natürlich die gute Leistung ist, sozusagen am einen Ende der Fahnenstange. Am anderen Ende der Fahnenstange war aber besonders herausragend unterwegs, wenn man die Anzahl der Crashes betrachtet, der Kollege Piquet, der nämlich das Auto im ersten Training crashen konnte und im zweiten auch. Jedenfalls hat er dann im Qualifying kein Auto gehabt, um eine Zeit damit aufs Parkett zu legen. Und letzten Endes fing jetzt das Wochenende richtig, ja, nicht so gut an.
Das ging auch nicht gut zu Ende für Piquet. Also von der ersten Sekunde an auf der Strecke lief nix für Nelson. Überhaupt Jaguar war ein bisschen enttäuschend, können wir später nochmal drüber reden, aber Piquets Wochenende, das war eigentlich schon gelaufen mit dem Unfall recht früh im ersten freien Training. Ja, einfach die Kontrolle verloren über sein Fahrzeug, in die Mauer gesetzt. Und das hat dazu geführt, dass sein Team das Monocoque tauschen musste. Also diese Fahrgastzelle, wo der Fahrer sich reinsetzt und ein bisschen Schutz drum hat, vorne, hinten an den Seiten. Das ist eigentlich so dieser Teil vom Fahrzeug, der immer gleich ist. Also dieses Monocoque ist exakt das gleiche in der Regel in Hongkong wie auch in Paris oder Berlin. Aber das ist eben kaputt gegangen bei Piquet, bei diesem Unfall. Also es muss ein heftiger Einschlag gewesen sein, weil das kann eigentlich ein bisschen was ab. Und dann musste das Team das Auto im Grunde genommen von null aufbauen. So komplett aus dem Nichts ein neues Auto herrichten. Naja, und dann ist er ins zweite Training gegangen, da war das erste Auto immer noch nicht fertig. Im zweiten Training hat er dann das zweite Auto zerstört, also nicht schlimm zerstört, bisschen die Aufhängung gebrochen. Aber naja, das war dann eben auch demoliert, der zweite Jaguar. Und das hat dann dahin geführt, dass das Team keines der beiden Fahrzeuge fertig bekommen hat fürs Qualifying. Naja, und dann stand Nelson da, wollte fahren, aber die Mechaniker waren eben noch am Reparieren und am Schrauben, sowohl am Monocoque als auch an der Aufhängung. Und naja, dann war eben fürs Qualifying schon ja festgeschrieben, Nelson Piquet wird keine Zeit fahren können, wegen einem Unfall im ersten freien Training.
Ja gut, die Sache war ja im Endeffekt die, das Auto, das er im ersten freien Training beschädigt hat, wo das Monocoque getauscht werden musste, das war deutlich aufwendiger zu reparieren als, sag mal, nur der Aufhängungsbruch beim zweiten Fahrzeug. Allerdings waren die ganzen Mechaniker schon damit beschäftigt, das erste Auto wieder hinzubekommen, damit es wenigstens fürs Rennen fertig wird, dass man mit dem zweiten Auto so lange warten musste. Und in der Formel E ist ja auch die Anzahl der Mechaniker, die ein Team zur Verfügung hat, stark begrenzt. Deshalb haben sie es einfach nicht geschafft, sie hätten es nicht geschafft, beide Autos zum Rennen fertig zu bekommen, wenn sie auch noch das zweite Fahrzeug zum Qualifying repariert hätten. Mhm. Daher haben sie von vornherein gesagt, nee, wir verzichten aufs Qualifying, um dann sicher beide Autos fürs Rennen fertig zu haben. Weil was hätte Piquet ein gutes Qualifying genutzt, wenn er dann im Rennen zum Fahrzeugwechsel gefahren wäre und das zweite Auto ist immer noch nicht fertig.
Mhm. Ja, war sicher eine kluge Entscheidung, aber dennoch ein ärgerlicher Start ins Rennwochenende, ne?
Allerdings, und dieser Punkt, den Tobi anspricht mit den begrenzten Mechanikern, das ist ein ganz wichtiger. Denn es gibt, ich glaube, bei Nikki Shields, der Boxengassen-Reporterin fürs englischsprachige Weltbild, bei der auf ihrem Twitter-Account gibt es ein Video, wo man sieht, wie, also einmal hat Patrick Khoury, der Ingenieur von Nelson Piquet Jr., selber Hand anlegt. Also wenn schon Ingenieur mitmachen muss, dann ist da echt Not am Mann. Und dann halt sogar noch Piquet Junior selber Teile durch die Boxengasse getragen. Also da war wirklich, da hat's gebrannt bei Piquet und bei Jaguar überhaupt. Naja, kein guter Start jedenfalls ins Wochenende für Piquet. Und damit war auch das ganze Quali und das ganze Rennen eigentlich schon zum Verwerfen gewesen. Ansonsten die große Geschichte, du hast sie angesprochen, Phil, die erste Zeit unter dieser magischen 1:01. Die von Di Grassi im zweiten Training gesetzt wurde. Ich weiß gar nicht die genaue Zeit. Das war, warte, ich guck's schnell nach. 1:00.881. Genau. Auch die einzige Zeit am ganzen Wochenende unter dieser 1:01. Genau. Und ja, das sind eigentlich so die großen Happenings aus den Trainings gewesen.
Na, da können wir ja nahtlos zum Qualifying übergehen, ne?
Da gab's eine ganz große Besonderheit, ja? Beim Qualifying.
Erzähl.
Die Gruppen waren nämlich zum allerersten Mal in Meisterschaftsreihenfolge. Mhm. Die werden ja am Freitag beim Fahrerbriefing immer ausgelost. Da gibt es dann diese Grüppchen. Gruppe A ist dann die Position A, Position 1 bis 5 in der Meisterschaft, 6 bis 10 sind Gruppe B und so weiter. Und dann werden die Gruppen eben den Qualifying-Positionen zugeteilt. Traditionell ist Gruppe 1 immer ein bisschen schlechter, weil, naja, nach so anderthalb Stunden, wenn da kein Fahrzeug fährt, legt sich eben so ein Film an Staub auf der Straße ab. Und dann fährt die erste Gruppe das sauber und die anderen Gruppen, die danach kommen, naja, die haben eben eine sauberere Strecke. Und diese erste Gruppe ist ganz häufig gewesen, dass es Gruppe D war. Also die in der Meisterschaft schon voraus mit der schlechtesten, ja, mit den schlechtesten Voraussetzungen gekommen sind. Naja, und dieses Mal war es eben das erste Mal so, dass die Gruppe 1, also Qualifying 1 von den Top 5 in der Meisterschaft belegt wurden. Gruppe 2 war Gruppe B, Qualifying 3 mit Gruppe C und Qualifying 4 mit den 5 schlechtesten aus der Meisterschaft, Gruppe D. Das ist das erste Mal so gewesen und das hat auch für ein paar Überraschungen gesorgt im Qualifying.
Ja, war schon ganz interessant. Also da war natürlich der meisterschaftsführende Jean-Éric Vergne in der ersten Gruppe mit unterwegs und hatte eine sehr respektable Zeit von 1:01.508 hingelegt. Und vielleicht erinnere ich mich nicht korrekt, aber ich bilde mir ein, er hätte danach am Funk noch was erzählt von oh, could not push hard enough und bad grip und all my mistakes und Zeug. Und stellt sich heraus, die Zeit war letzten Endes irgendwie die beste, die irgendwie jemand hingepflastert hat in diesen vier Qualifying-Gruppen. Und zwar gleich in Gruppe 1, wo doch immer eigentlich alles so schlecht läuft. Ne? Also es gibt ja ein paar Fahrerkollegen, die immer gleich fluchen anfangen, wenn sie in dieser Gruppe gelandet sind. Aber, wie man sieht, der Herr Wern hat bewiesen, dass man auch in der ersten Gruppe richtig gute Zeiten fahren kann.
Ja, zu den Fahrern gehört ja auch der ein oder andere Deutsche. Ich kann mich da noch sehr lebhaft an die Qualifying-Auslosung letztes Jahr beim Berlin-EPRI erinnern, als Daniel Abt in Gruppe 1 gelost wurde und dann anschließend als Kommentar das Wort ins Mikrofon sprach. Oder Maro Engel, der in dieser Saison in den ersten 7 Rennen 5-mal in der ersten Gruppe antreten musste. Die waren natürlich happy, dass sie nicht als erstes ran mussten.
Naja, gut. Abt war schon in Gruppe 1 diesmal auch, ne?
Genau, richtig.
Und der hat auch dann nochmal gezeigt, dass er mit Gruppe 1 überhaupt nicht klarkommt, im Gegensatz zu Vergne, und war sehr unzufrieden mit seiner Zeit, die ihn im Qualifying, glaube ich, irgendwo in Platz 15 oder sowas gebracht hat. Und im Gespräch mit Niki war er auch sehr kurz angebunden. Während der Inlap der jeweiligen Fahrergruppen ist ja dann immer so Interviewzeit. Und da hat er mit Niki Shields gesprochen und hat dann gesagt, ja, wenig Grip, schlechte Zeit, schlechte Startposition. Ja, mal gucken, wie es rennen wird. Und dann war er auch dann gleich weg. Also da waren so beide Extreme gleich irgendwie vertreten in der Gruppe. Und naja, gut, müssen wir mal kicken. Wie ging's weiter? Gruppe 2, was gab's Interessantes in Gruppe 2?
Die Grassi ist da eigentlich recht interessant gewesen, der dann nämlich eine Zeit gesetzt hatte und dann so halbwegs zufrieden war, ist dann Vierter gewesen zwischenzeitlich und am Ende, als es dann als die anderen beiden Qualifyings gelaufen sind und es in Richtung Super Bowl ging, wurde die Grassi in letzter Sekunde noch aus den Top 5 rausgeschoben und war am Ende als Sechster qualifiziert und hatte in der Super Bowl dann eben keine Antrittsberechtigung mehr, konnte seine Startposition also nicht mehr verbessern. Große Überraschung gab es dann eigentlich erst in Gruppe 3, als sich niemand Geringeres als Antonio Felix da Costa auf Platz 2 geschoben hat. Also, was ist denn mit dem Andretti los? Die waren doch irgendwo, um Position 50 zu finden, die letzten Rennen. Auf einmal schiebt sich Tonio da ganz nach vorne. Der war nur 600 Sekunden langsamer als Vergne. Ups.
Da war er selbst auch nicht schlecht erstaunt, glaube ich.
Ja, der hatte sich selber, glaube ich, gar nicht auf der Rechnung gehabt und schiebt dann mal eben locker den Sebastian Buemi aus der Superpole.
Schon auch eine Leistung. Hat sich ja ganz gut festgebissen da vorne. Zumindest für die Qualifying-Zeit. Ne? Wer mir auch aufgefallen ist in Gruppe 3, war Nick Heidfeld, der sehr spät erst draußen gewesen ist. Und da sah es ja erst gar nicht so übel aus, hat aber dann im hinteren Teil der Strecke dermaßen viel Zeit verloren, dass er es nur auf Platz 10 geschafft hat und dann sehr unspektakulär nicht in der Super Bowl gelandet ist.
Ja, was wir bei Gruppe 3 dazu sagen müssen, nachdem Gruppe 2 gefahren ist, verdunkelte sich der Himmel plötzlich und es sah sehr danach aus, dass die meisten Fahrer Angst hatten, dass es anfängt zu regnen. Deshalb sind die anderen Fahrer der Gruppe direkt beim Anfang der Session rausgefahren, während Heidfeld sich noch Zeit gelassen hat und, wie gesagt, ganz am Ende gefahren ist und in seiner Outlap sogar zwei anderen Fahrern im Endeffekt ausweichen mussten, die auf ihrer langsamen Inlap dann waren. Er hatte Vertrauen ins Wetter und hatte damit recht, aber ist dafür dann nicht belohnt worden.
Interessant, das kam im Fernsehen gar nicht so rüber. Kann mich auch nicht erinnern, dass jemand was darüber gesagt hätte, dass es irgendwie nach schlechtem Wetter aussah. Ich habe es jedenfalls nicht gemerkt.
Ja, der Tobi ist extra rausgegangen und hat sogar ein Video oder ein Foto vom Himmel gemacht, der sich dann richtig zugezogen hat zu dem Zeitpunkt.
Na, guck mal an. Das ist ja immer gut, wenn man Streckenreporter hat.
Ja, Super gut. Hat auch ein bisschen getröpfelt irgendwann mal im Laufe des Renntages. Kurz, also zwischen Qualifying, ich springe jetzt hier von einem Thema zum nächsten.
Nein. Jetzt gucken wir noch in Gruppe 4, bevor wir zum nächsten Thema springen. Ne? Da war nämlich ganz beachtlich unterwegs Maro Engel, der wirklich famos gefahren ist, während in seiner Gruppe alle anderen, gelinde gesagt, abgekackt haben. Und hat sich da den dritten Platz geholt und hat dann tatsächlich um einen Wimpernschlag schneller Lucas Di Grassi aus der Superpole-Gruppe geworfen.
Ja.
Was sagt man da?
Also ganz, ganz tolle Leistung. Venturi hat mich echt überrascht an dem Wochenende. Und angefangen eben mit dieser Qualifying-Zeit von Maro Engel. Echt, echt top. Und es scheint so zu, also wir haben es ja gerade gesagt, ganz häufig in Gruppe 1 gewesen. Großes Los, Pech gehabt. Aber das ist doch the way to go, oder?
Ja, sicher. All the way up, auch für die anderen.
Ja. Wer ganz enttäuschend war, Tobi, mach du zuerst.
Okay, ich möchte dann mal den zweiten positiv aufgefallenen Fahrer der Gruppe ansprechen, Jerome D'Ambrosio. Das ist ein bisschen untergegangen. Der lag am Ende auf Platz 7 mit nur 13.000stel Sekunden hinter Lucas Di Grassi, was ja auch nicht mehr als ein Wimpernschlag ist. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen untergegangen, weil unmittelbar zuvor Maro Engel diese super Runde hingelegt hat.
Mhm. Keine super Runde gelegt hat Marching War. Ja, bei dem lief es schon irgendwie im Training nicht. Es ist natürlich ganz klar, wenn du zurückkommst nach mehreren Monaten, über einem Jahr und 2 Monaten, glaube ich.
Richtig.
Zuletzt bei Tachita gewesen im Februar 2017 in Buenos Aires. Dann vom Team eben ausgespannt gewesen und jetzt bei NIO als Ersatzfahrer untergekommen und durfte jetzt dieses Wochenende Filippis Auto übernehmen. Eine 200 Kilowatt Runde gedreht, 200 Kilowatt Runden in den Trainings gedreht. Das ist dann sein dritter Anlauf. Naja, dass da nicht viel rauskommt, ist keine Überraschung. Trotzdem positiv zu bemerken, am Ende vom Qualifying, so auf alles zurückblickend, das ganze Feld von den Plätzen 1 bis 16, von Wern ganz vorne bis Alex Lin auf Position 16, waren alle innerhalb von 6 Zehntelsekunden. 6,31 Zehntelsekunden haben die alle getrennt. Also so unfassbar eng hätte ich das gar nicht erwartet. Aber freut mich.
Ja, beachtlich. Das gefällt uns. Das heißt, wir haben dann in der Superpole folgende Top 5 gesehen. Lotterer, Bird, Engel, Da Costa und Verne sind dann auf die Reise gegangen nach einer ultraschnellen Zeit. Angefangen hat André Lotterer. Ja, das sah schon erst nicht so richtig schnell aus, weil ich fand, da hat irgendwie viel Gummi und Rauch auf der Strecke gelassen und es kam mir so vor, als wäre ein bisschen sehr nah am Limit und damit nicht mehr so richtig schnell, kam aber recht nah ran an Verns Qualifikationszeit und hat damit erstmal eigentlich ganz gut vorgelegt, ne? Und ist dann aber gleich von Bird von seiner einsamen ersten Position geworfen worden. So richtig spannend ging es dann eigentlich nicht weiter. Ich glaube, Engel war jetzt nicht so spektakulär unterwegs. Da Costa war jetzt nicht übel, zumindest im ersten Sektor, hat dann letzten Endes aber nur Platz 4 geholt. Der Kollege Wern, der dann als letzter auf die Strecke gegangen ist, er hat dann pinke Zeiten in allen Sektoren geholt und damit die Pole Position sich gesichert.
Ein Quali-Gott.
Sowas von.
Ja.
Aber eine Sache muss man zu Lotterer noch dazu sagen, der ja die Superpole eingeleitet hat. Der hat zweimal fast das Auto verloren in der letzten Kurvenkombination und er war sogar wenige Tausendstel schneller als Wern bei seiner Qualifying-Zeit.
Ach so.
1.01.4 fuhr Lotterer und Wern hatte 1.01.508 im Qualifying.
Stimmt. Sehr aufmerksam.
Das war sehr beeindruckend. Vor allem, da er bestimmt 2-3 Zehntel hat liegen lassen, weil ihm zweimal das Heck ausgebrochen ist. Ich glaube, in der drittletzten und in der vorletzten Kurve.
Ja, wäre also mehr gegangen. Unter Umständen.
Ganz bestimmt. Ja, gehe ich mal stark von aus. Aber trotzdem, Tachita auf Startposition 1, die haben sich, glaube ich, gefreut. Wern teilt sich die erste Startreihe für den Start vom Rennen mit Sam Bird, Platz 1 und Platz 2 in der Fahrermeisterschaft. Das, ja, da hat man schon vor dem Rennen gewusst, dass das eine heiße Partie wird. Lotterer dann Dritter, Engel und Da Costa komplettieren die Top 5. Und zwei Dragons in den Top 10, Mahindra auf Platz 11 und 12 ultra weit weg, Abt von 14 und hinten eben, naja, die Jaguars und Andrettis. Nee, stimmt gar nicht, das war das Rennergebnis, was ich gerade offen habe. Aber trotzdem,
ich habe da auch überlegt, ob das alles so stimmt, was du da gerade sagst.
Hinten der eine Jaguar von Blomqvist, der eine Andretti von Blomqvist und die beiden Jaguars von Piquet und Evans. Jetzt mache ich hier schon den Seifert.
Genau, also Piquet war weit hinten, weil keine Qualifying-Zeit und Evans hatte ja 10 Startplätze und 5 Sekunden kassiert wegen Getriebewechsels.
Oh ja.
Und musste deshalb von ganz hinten ins Rennen gehen.
Ja, und dann ging es ins Rennen, ne?
So ist es. Dann ging es ins Rennen.
Und dann kam die große Überraschung beim Fanboost.
Ach ja? Ja. Ich habe sie tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es waren die üblichen Verdächtigen, oder?
Die waren es.
Wemi hatte einen, Abt hatte einen.
Und die Grassi.
Und die Grassi. Ich wollte es fast nicht sagen, weil ich gedacht habe, das kann nicht schon wieder sein, aber es ist tatsächlich so gewesen.
Ja.
Ja, faszinierend. Faszinierend.
Zum Mäusemelken.
Benutzen alle Tweetbot. Naja, gut.
Naja, nicht mehr.
Okay, naja, gut. Wir haben die Startaufstellung gesehen. Wir starten in 49 Runden. Das sind die meisten Runden der E-Prix-Kurse in dieser Saison. Der zweitkürzeste Strecke, die engste Strecke, die kurvenreichste Strecke. Und ab geht's in die erste Runde, ne?
Hm.
Alles auf grün. Und Ma bleibt erstmal stehen.
Ja. Lief gar nicht so für Ma. Vorne an der Spitze wurde es ein bisschen hektisch, aber hinten hat sich der Formel-1-Chinese gut gehen lassen. Nee, Spaß, der hatte ein kleines technisches Spirenzchen. Und wir haben sogar einen O-Ton dazu. Magst du den mal einspielen, Phil? Wir hören mal rein, was Marching War ja, zu seinem Start zu sagen hatte.
Some problem of the start, so I stay for a while.
What exactly happened at the start? Why did you stop?
Well, we just had an inverter fault, so I have to recycle the car and wait. But the first recycling was not working, so I shut down the car again and wait for the second recycling. Then luckily the car is goes again, but I was already miles away from the pace, so
Also was Ma hier sagt, ja, es ist kein Fahrerfehler gewesen, sondern ein Problem mit dem Inverter. Dieses Problem hat ihn dazu gezwungen, das Auto ja nochmal neu zu starten. Das kennt man ja schon aus den letzten Rennen, Auto aus, Auto an, dann geht's im Normalfall wieder. Aber dieses Mal hat das nicht geklappt und erst beim zweiten Mal wieder anschalten, konnte Ma weiterfahren oder überhaupt erstmal losfahren. Und naja, da war er dann aber schon überrundet und meilenweit hinter dem Rest. Und das Rennen war eigentlich auch schon abgehakt für ihn. Am Start ging es dann aber an der Spitze relativ hektisch hin und her. Ne? Lotterer versucht sich nach einem guten Start außen vorbeizudrücken an Bird. Klappt nicht, mit Kontakt natürlich. Da Costa erwischt leider einen schlechten Start. Sowohl die Grassi als auch Buemi kommen vorbei. Naja, und dann schob sich das Feld so durch den ersten und den, ja, und so die Hälfte vom zweiten Sektor. Und dann gab es wieder Lackaustausch.
Hm. Ich hätte jetzt Kleinholz gesagt.
Oder Knüppelsuppe, wird der Timo sagen. Ah, nee, das ist ja was anders. Lackaustausch. Ja, genau. Lackaustausch und fliegende Teile. Was ist passiert? Blomqvist fährt Prost hinten drauf und Evans fährt dann Blomqvist hinten drauf und dann kommt noch eine kurze, zumindest Full Course Yellow Phase hinzu. Ich weiß gar nicht so genau, wie der Crash eigentlich entstanden ist.
Tja, einfach Ziehharmonika-Effekt, oder?
Ja, ich weiß,
also Prost weiß es tatsächlich bremst nicht. Vorne ab, muss extrem langsam machen, vielleicht falsche Linie gewählt und ihm wird ja die Strecke abgeschnitten und er kommt nicht weiter, muss in die Eisen gehen. Und Blomqvist mit gehörigem Geschwindigkeitsüberschuss steigt auf, ja, liegt dann zur Hälfte auf dem Edams-Fahrzeug drauf von Nico Prost. Blomqvists Front ist zerstört, Prosts Heckflügel ist weg, Evans fährt dann, wie du gesagt hast, Blomqvist auch noch hinten drauf, hat auch keine Chance. Also, ja, das war schon Kleinholz auf jeden Fall.
Ja, ging's gut zur Sache.
Sofort kam dann eben das, die Full Course Yellow-Phase, dass die Strecke da erstmal geräumt wird und dass sich alles so ein bisschen ordnet. Und natürlich auch Full Course Yellow für den havarierten Nio von Ma auf der Start- und Zielgeraden. Also eine Menge Action in der ersten Runde.
Ja, was dann aufgefallen ist, Blomqvist und Evans fahren sofort an die Box. Evans bekommt einen neuen Frontflügel. Blomqvist bekommt einen neuen Frontflügel und einen neuen Heckflügel. Mhm. Beide fahren dann weiter. Prost fährt allerdings mit dem beschädigten Renault Edams weiter, hat keinen Heckflügel mehr dran, aber sehr stark gestört hat es ihn offensichtlich, auch was die Rundenzeiten angeht, dann erstmal nicht.
Ist auch effizienter, ne? Weniger Luftwiderstand.
Ja, gute Idee.
Verbraucht weniger Energie, ja.
Wollte ich auch gerade sagen. Sparsam.
Also das machen die Teams halt wirklich, ne? Also Quali-Setup ist anders als Renn-Setup. Ja, Quali fahren sie mit einer ganzen Menge Heckflügel, um den Grip zu haben und den Anpressdruck auf dem Heck. Aber im Rennen ist so ein Flügel, der im Wind steht, eben ein Widerstand und den möchte man klein haben. Und Prost hat so eben gar keinen gehabt.
Ja, ging ja lange gut. Bis zur Spiegelei-Flagge später mal irgendwann.
Ja, eben.
Runde 14, ja, glaube ich, bis dahin hielt er es dann durch, ohne Flügel durch die Gegend zu fahren und dann wurde von der Rennleitung gezwungen, an die Box zu kommen und sich ein neues Teil ans Auto schrauben zu lassen. Aber da sind wir ja noch gar nicht.
Genau.
Das war auch ganz frustrierend für das Team, das mache ich jetzt noch schnell fertig, den Gedankengang. Das war auch ganz frustrierend fürs Team, weil die eben, das war so mitten im Stint, wenn die früh die Flagge gezeigt bekommen hätten, hätten sie eben, naja, die Rennstrategie umstellen können, aber dann hat es eben Ewigkeiten gedauert, bis diese Spiegelei-Flagge kam, die dem Fahrer eben sagt, fahr an die Box, du musst dein Auto reparieren lassen, es ist nicht mehr sicher, so weiterzufahren. Und das hat ewig gedauert, bis die kam für Prost und bis dahin war der Akku schon halb leer und die Strategie war nicht mehr zu ändern. Naja, und dann muss er eben an die Box und den Heckflügel sich wechseln lassen. Also ganz frustrierender Call von der Rennleitung für das Edams-Team. Das jedenfalls Runde 1. Runde 2?
Da gab es jetzt nicht so viele Highlights, ne? Da Costa verbremst sich und muss im Notausgang kurz zwischenparken und landet dadurch dann auf, ich glaube, Platz 17 hat er sich wieder eingereiht. Was natürlich ärgerlich ist, wenn man von 5 startet und dann gleich in der zweiten Runde so viele Plätze verliert. Aber ansonsten so richtig überspannend war jetzt die Runde nicht. Spannender wurde es dann ab Runde 3, als nämlich dann Daniel Abt langsam anfing mit seiner Aufholjagd. Der hatte nämlich, finde ich, eine gute erste Rennhälfte und hat einfach einen nach dem anderen weggeschnupft, Runde für Runde. Immer wieder so den nächsten Kollegen einfach elegant von der Strecke geschnupft und sich mal hier vorbeigedrückt und mal dort. Und keine Ahnung, der war tatsächlich wie beflügelt unterwegs. Ne? War schon spannend.
Definitiv. Also die Startposition war ja eher so mittelprächtig, sage ich mal. Aber er war damit in der dritten Runde schon wieder in den Top 10, also in den Punkten. Viel besser hätte der Anfang eigentlich gar nicht laufen können. Zu Da Costa muss man noch sagen, dass er sich nicht wegen eines Fahrfehlers verbremst hat, sondern es gab ein technisches Problem mit dem Fahrzeug. Er ist dann auch am Ende von Runde 2 in die Box und ist da dann ausgestiegen.
Tja, weil es hat sich auch nicht mehr gelohnt, ins zweite Auto zu wechseln eben.
Nee.
Normalerweise kann man das
so früh machen. So früh auf gar keinen Fall.
Aber so früh bringt es dir eben nichts mehr. Und dann war das Rennen eben schon ganz früh gelaufen für Antonio Felix Da Costa.
Schade.
Schade. Aber spannend war es auch ganz vorne, weil nämlich Bird so knapp hinter Wern war. Ne? Da war irgendwie ein halbes Sekündchen hinter Wern vorne unterwegs und da hat sich dann doch ein ordentlicher, über viele Runden sich hinziehender Kampf angebahnt. Wobei es tatsächlich letzten Endes nicht zum Überholmanöver kam, aber spannend anzusehen war es ohnehin.
Und wie? Ich weiß noch, da saß ich neben Tobi im Pressezentrum und der hat so jeden Sektor die Zeiten durchgegeben und hat wirklich jeden Mikrosektor irgendwie beobachtet. Das war spannend zu verfolgen, oder?
Definitiv, also Bird hat gut Druck gemacht, Wern hat allerdings durch seine Fahrweise verhindern können, dass Bird auch tatsächlich aktiv einen Angriff setzt. Man sagt, es lag zwar nur eine halbe Sekunde zwischen den beiden, aber Verne war dann immer so weit noch vor Bird oder hat sich vor den Kurven auch ein bisschen nach innen abgesetzt, dass Bird selber keinen Angriff starten konnte und Verne somit nicht direkt in Gefahr war.
Und dann ging es weiter im Text, ne? Das Rennen hat sich so ein bisschen aufgepustet und so entfaltet. Und einer, der für richtig viel Furore gesorgt hat im ersten Stint, war Daniel Abt. Der sich da so nach vorne gegraben hat, unfassbar. Eben von relativ weit hinten gestartet, dann früh in den Top 10 gewesen und dann mit Manövern, die echt aus dem Bilderbuch waren, vorbei an Rosenqvist, vorbei an Lopez. Dann ja irgendwie sich abgerackert mit anderen Fahrern. Ich glaube, Buemi war es vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt.
Turvey
war es zuerst, stimmt. Und hat dann nach 14 Runden eben 7 Plätze gut gemacht gehabt. Das war schon echt beeindruckend, was Daniel Abt für ein Feuerwerk abgebrannt hat im ersten Stint.
Das stimmt. Das war für die Fans allerdings einerseits schön anzusehen, andererseits auch nervenaufreibend, weil nämlich zu der Zeit dann die News kam oder die Information kam, dass Abt und Degrassi unter Investigation seien, weil zu schnell unter Full Course Yellow gefahren. Und da denkt man sich dann natürlich gleich, okay, er ist jetzt hier super unterwegs und schnupft den einen nach dem anderen auf und arbeitet sich tapfer nach vorne und da kriegt man dann gleich, als Fan zumindest wahrscheinlich, gleich Schweißausbrüche, wenn dann sowas wie, oh, zu schnell gewesen, da droht eine Durchfahrtsstrafe oder ähnliches, da kann natürlich dann das ganze Rennen auch komplett wieder kippen für jemanden, ne?
Ja, vor allen Dingen Richtig. Hat es sehr, sehr lange gedauert, bis dann von der Rennleitung irgendwie was kam zu dem Thema, also die Information, dass Abt under Investigation war, kam ja schon relativ früh. Ja. Ich glaube, Runde 5 war Richtig. Das. Und dann hörte man quasi bis zum Fahrzeugwechsel davon gar nichts mehr. Und nachher wurde dann zum Glück, sage ich mal, oder zur Beruhigung für alle Fans von Daniel Abt, mitgeteilt, dass es no further action gibt. Also offensichtlich falscher Alarm war.
Ja, entweder falscher Alarm oder es wurde lange und ausgiebig diskutiert und debattiert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich war ja nicht in der Strecke. Was weiß ich schon.
Wir waren auch nicht in der Rennleitung.
Ja, wieso nicht? Mann, wieder einen falschen
Ausweis gekriegt. Wir haben uns nicht reingelassen.
Genau so sieht's aus. Wir durften da leider nicht mit rein.
Ach, diese Mehrklassengesellschaft, das ist nichts.
Müssen wir fürs nächste Mal ändern, definitiv.
Auf jeden Fall. Notiz an uns. Was ich auch schön anzusehen fand, war das Tachitas Sandwich mit Bird mittendrin, das sich halt auch Runde für Runde vorne irgendwie um die Strecke bewegt hat. Das war, also ich fand es einfach optisch ansprechend, ne? So die drei Autos eng beieinander und schön in Konkurrenz und aber auch wirklich, obwohl sie sehr eng aneinander und immer wieder versucht waren, sich gegenseitig zu überholen, waren sie trotzdem sehr viel schneller als Engel auf Platz 4 dahinter, der irgendwie den kompletten Rest des Feldes deutlich aufgehalten hat. Ne? Da war zeitweise 4-5 Sekunden langsamer als die drei Jungs an der Front des Feldes. Manchmal fehlen mir die Worte heute, gefällt mir nicht so.
Ja, Degrassi hatte versucht vorbeizukommen an Engel, hatte das aber nicht geschafft und dann schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt im ersten Stint angefangen, Energie zu sparen. Ich glaube dann um den Zeitpunkt rum müsste er schon 7% mehr Restenergie in seinen Batterien gehabt haben als Engel vor ihm und vor allem auch als die drei Fahrer an der Spitze. Und da war dann abzusehen, dass das nicht nur für eine, sondern möglicherweise auch für zwei Runden reicht und dass Audi so auf den Weg versucht, Degrassi noch zwei Runden länger draußen zu lassen, um dann im zweiten Stint einen großen Angriff blasen zu können.
Genau, die Rechnung dahinter ist ja einfach. Wenn ich den ersten Stint länger fahre, ist der zweite Stint kürzer, aber trotzdem habe ich genauso viel Strom im Auto wie alle anderen und kann dann auf weniger Runden mehr Energie verbrauchen im Schnitt pro Runde.
Ganz genau.
Das versteht sogar der Philipp.
Oder wie spitze getrieben hat das Mortara.
Ja, das stimmt.
Während,
der ist ja 30 Runden länger gefahren ungefähr.
Ja, gefühlt auf jeden Fall.
Also ich habe aber echt wirklich mich gewundert, ob der überhaupt noch reinkommt oder ob der einfach durchfährt.
Der fährt einfach mit einem Auto.
Genau.
Who cares?
Dann nächstes Jahr vielleicht.
Ja, gut, der Edomotara hat ja schon vom Start weg Energie gespart. Der ist ja auch am Anfang extra ganz langsam losgefahren, um da schon so viel Energie wie möglich zu sparen, um den Fahrzeugwechsel möglichst lange rauszögern zu können. Und dann im zweiten Stint genau die gleiche Taktik, nur noch extremer anwenden zu können. So viel kann man vorweg nehmen. Belohnt worden ist es diesmal leider nicht.
Ja, dann.
Und dann war Autowechsel.
Dann, ne? War Autowechsel, wollte ich auch gerade sagen.
Schon Halbzeit.
Ich habe tatsächlich fiebernd auf dem Sofa gesessen mit dem Notebook auf den Knien, weil die Top 4 in Runde 24 jeweils tatsächlich mit 1% Rest Energie im Akku zum Autowechsel gegangen sind. Also ich sehe halt dann wirklich als E-Autofahrer, sehe ich die Karre schon ausgehen. Ja, das ist wirklich ein Stressmoment für mich und das kann ja auch schlecht ausgehen, dazu kommen wir vielleicht gegen Ende der Beschreibung. Wenn man es übertreibt mit der Energiegeschichte, dann ist halt tatsächlich irgendwann die Kiste leer und da macht es auch keinen Spaß mehr. Nee, aber da sind wir noch nicht. Die Top 4 sind relativ zeitnah gleichzeitig an die Box gegangen und sind auch so, wie sie reingefahren sind, hinten wieder rausgekommen, hat sich erstmal nichts getan, ne?
Hat sich da erstmal nichts getan, ja.
Ja, Motara haben wir schon...
Was ist passiert beim Boxenstopp?
Nee, eigentlich, also nicht so richtig. Motara haben wir ja schon erwähnt, der einfach sehr viel länger draußen gewesen ist. Auch die Grassi ist ja länger draußen geblieben und Buemi ist länger draußen geblieben. Bei Bird, wenn ich mich nicht irre, ist im Nachhinein noch was passiert, was mit dem Boxenstopp zu tun hat, nämlich, dass er offensichtlich da eine gefährliche Situation geführt hat beim Losfahren. Da war nämlich der Mechaniker noch sehr nah am Auto, als er rausgebraten ist aus der Box. Und dafür hat er im Nachhinein eine Strafe kassiert.
Interessanterweise, jetzt wo du es gerade sagst, bei Unsafe Releases, Tobi kann gleich noch was von der Unsafe Release bei Venturi erzählen. Auch habe nämlich noch was anderes im Kopf, wenn ich an Unsafe Releases denke. Von dem, was man so gehört hat, muss André Lotterer den wildesten Boxenstopp der Geschichte des Motorsports gehabt haben.
Und wie ging das?
Also ich hab's nicht gehört von ihm selber, sondern über eine Ecke. Aber anscheinend war auch bei Lotti wieder ein Mechaniker zu nah am Auto. Als er losgefahren ist, soll er dem Mechaniker den Schuh ausgezogen haben und dem Schuh so viel Elan mitgegeben haben, dass der quer über die Boxengasse in Richtung Fangzaun vom E-Village geflogen ist.
Das ist ja interessant. Also im Fernsehen hat man das nicht gesehen.
Nee, ich habe es auch nicht selber im Interview erfahren oder sowas. Das habe ich ja eben so Boxengassengeflüster mitbekommen. Vielleicht stimmt es nicht, aber wilder Boxenstopp jedenfalls. Wurde allerdings nicht bestraft. Bestraft wurde was ganz anderes bei Venturi nämlich.
Ich muss da leider mal dazwischen grätschen. Das stimmt leider nicht ganz, was ihr sagt. Es war nämlich genau André Lotterer, der die Strafe bekommen hat, weil sich der Mechaniker zu nah am Fahrzeug befand.
Hat er doch eine Strafe bekommen.
Nämlich 2500 Euro muss Techita bezahlen. Es war nicht Bird, sondern Lotterer.
Habe ich Bird gesagt?
Du hast Bird gesagt.
Ach, um Gottes Willi, Entschuldigung.
Nein, kein
Problem. Dann war das die Aktion. Guck mal, jetzt so wird ein Schuh draus und der fliegt dann sofort für weg.
Ja. Naja, gut. Und der fliegt ins E-Village.
Ja.
Der muss aber ordentlich Schmackes drauf gehabt haben. Also das sind ja der schon ein paar Meter, Schmackes. Muss man sagen.
Ja.
Okay, naja. Aber Unsafe Release bei Venturi, ich hab leider es nicht in Bildern gesehen. Ich habe mir alles an Foto- und Videomaterial durchgeguckt, was veröffentlicht wurde. Bei Maro Engel ist wohl offensichtlich nach dem Boxenstopp ein circa einen Meter langes Kabel auf die Rennstrecke gefallen. Was da die Rennkommissare als Strecke bezeichnen, ob es die Boxengasse oder wirklich die echte Rennstrecke ist, kann ich an der Stelle natürlich nicht beurteilen. Wie gesagt, es gibt auch leider keine Bilder von dem Vorfall, aber dafür wurde Venturi auch mit 1.000 Euro Geldstrafe belangt, die sie überweisen müssen. Aber wie gesagt, ausschließlich Geldstrafen für die beiden Unsafe Releases ausgesprochen. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon anders.
Ja, mit Geldstrafen kommen wir klar. So Sachen, die dann im Nachhinein einen ein Rennergebnis verändern, da muss man schon immer drüber diskutieren, aber wenn jemand für gewisse Fahrlässigkeiten Geld bezahlen muss, da habe ich kein Problem mit. Sollen sie machen.
Ja. Aber was wir auch zum Boxenstopp sagen müssen, Lucas Di Grassi hat einen hammerschnellen Boxenstopp hingelegt. Er war um eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes. Und das hat dafür gesorgt, dass er nach dem Boxenstopp vor Maro Engel auf die Strecke zurückkam und jetzt schon Fünfter war. Mhm. Beziehungsweise Boxenstopp bereinigt Vierter, weil Mortara in Führung lag, der allerdings noch die Runde, noch seinen Fahrzeugwechsel eine Runde später machen musste.
Tja, Fahrzeugwechsel bedeutet in der Formel E auch immer, dass ab da der Fanboost freigeschaltet wird. Du hast den Boost nämlich nur im zweiten Fahrzeug. Und Buemi hat den relativ früh aktiviert. Einerseits hatte der keinen Funkkontakt. Das muss man vielleicht noch davor reinschieben, so als netten Fakt, weil nicht eingesteckt ins Auto oder am Helm das Kabel. Aber hat ihn nicht davon abgehalten, relativ früh den Fernbus zu zünden. Attackiert Maro Engel, kommt aber nicht ganz vorbei. Und das ist eigentlich auch Sinnbild für das Rennen von Buemi. Da kommen wir aber in, vielleicht 5 Minuten nochmal rein.
5 Minuten, da bin ich gespannt. Die Zeit läuft.
Ja, die Zeit läuft.
Ja.
Top 3 immer noch recht nah beieinander. Und dann kommt auch die Grassi so langsam näher ran an Lotterer. Mit mehr Energie natürlich und hat ordentlich Boden gut gemacht auf den Duisburger. Und hat Lotterer selber Initiative ergriffen und gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich fahre jetzt mal gegen Bird.
Und zwar wortwörtlich. Naja, fast jedenfalls. Ne? Da war er wieder da, wo er schon mal war. Sehr schnell unterwegs, blockierende Räder und Rauch auf der Strecke. Oder Qualm vielmehr. Rauch ist ja mehr so feuerbedingt. Ne? Sagen wir mal, die Reifen qualmen. Und das ist dann blöderweise beim Hin und Her in oder vor der Kurve etwas dumm ausgegangen, sodass Bird Lotterer noch schräg hinten reinfährt, was natürlich sich letzten Endes nicht positiv aufs Auto auswirkt. Und aber was ist passiert? Lotterer holt sich Platz 2, zumindest vorläufig.
Ja, und
ja, dann mach du gerne.
Okay. Und ich sag mal, nicht ganz so positiver Nebeneffekt für beide Beteiligten. Lucas Di Grassi ist auf einmal nicht mehr 2 Sekunden weg, unmittelbar am Heck von Bird.
Genau.
Und hat auch noch deutlich mehr Schwung mit auf die Geraden genommen und setzt sich dann doch relativ problemlos an Bird vorbei.
Und dann war es auf einmal Platz 3.
Genau. Haben wir also vorne 2. Cheetah, Sven und Lotterer und dahinter schon Di Grassi.
Und wer in der Zwischenzeit?
Genau, wer in der Zwischenzeit mit riesen Schritten vorne unterwegs, hat dann schon wieder 4 Sekunden raus, was heißt schon wieder, hat dann schon 4 Sekunden rausgearbeitet aufs restliche Feld. Und derweil haben wir dann wieder so eine Under-Investigation-Meldung bezüglich des Vorfalls von Lotterer und Bird. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir notiert, dass Piquet an der Box ist. Wir sind jetzt rund 37. Was ist denn da passiert?
Soll er das selber erklären?
Piquet? Lassen wir mal den Piquet erzählen, was los war.
At some point, I think 36 or something it was, you pitted and didn't come out. What happened in your race?
Seatbelts came off.
Once again the seatbelts. Was it same issue as in Rome?
Yeah.
That's something. Right. So have there been any discussions with the team as to what you're improving in terms of seat belts for Berlin?
It's this fucking regulation that makes us do these kind of things, so it's always a risk. Sometimes it works, sometimes it doesn't.
Eieiei, harte Worte.
Eieiei, harte Worte.
Die also Sitzgurte.
Übersetzt in Richtung Deutsch, die Sitzgurte waren es wieder. Wie zuletzt in Rom. Nach dem Boxenstopp sich irgendwie bewegt im Fahrzeug. Jaguar hat nach Rom 100 Simulationen gemacht für die Boxenstopps und für die Gurte und es hat jedes Mal geklappt und dann im nächsten Rennen in Paris klappt es wieder nicht. Wieder gehen die Gurte bei Piquet Junior auf und damit war das Rennen dann eben gelaufen. Diese beschissenen Regeln, sagt er dann am Ende noch, die zwingen uns dazu, eben sowas zu machen. Und ja, es gibt keine andere Möglichkeit.
Ja, die Idee, den Mindestaufenthalt beim Boxenstopp wegzulassen, ist irgendwie auch nicht so die beste, die man hatte bisher. Ne? Aber gut, da muss man jetzt noch durch für den Rest der Saison. Und dann ist sowieso nichts mehr mit Autowechsel, da ist das dann auch egal.
Ganz genau.
Ganz genau.
Bisschen mehr zu Causa Boxenstopp gibt es dann in den nächsten paar Tagen. Da gibt es noch andere schöne Zitate vom Wochenende von anderen Fahrern. Aber wir machen jetzt erstmal weiter im Rennverlauf.
Genau. Wo waren wir denn? Runde 37, Piquet an der Box, da war die Sache mit den Gurten. Genau, das haben wir gemacht. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt habe ich durch dieses ganze Geklicke voll den Farben verloren hier.
Grassi hetzt Lotterer.
Die Grassi gegen Lotterer, das stimmt. Die Grassi kämpft auf Position 30 ab gegen Techita-Fahrer André Lotterer. Immer noch mit dem Fanboost. Aber so langsam geht es dann in diese kritische Zone mit weniger als 50% Energie. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht an der Spannung liegt, die dabei entsteht oder sowas. Jedenfalls ist die Regel eigentlich wirklich effektiv, ist der Fanboost nur, wenn man ihn in dem Fenster zwischen 100% und 50% einsetzt. Abt hat es noch später gemacht, da war der Fanboost allerdings nicht so effektiv, wenn er es gemacht hätte, wie mit 60%. Und die Grassi hat es eben versucht, gegen Lotterer mit dem Fanboost vorbeizukommen, aber es hat noch nicht so wirklich geklappt an dem Zeitpunkt.
Tja, hätte er mal gewartet. Währenddessen ist der Daniel Abt, den du gerade erwähnt hast, hart am Heck von Buemi unterwegs, aber der hat etwas mehr Strom als Abt im Akku. Und deswegen müht der Kollege Abt sich noch ein bisschen ab. Aber der zieht dann nämlich ein paar Runden später seinen Fanboost, der Daniel, und schafft es dann vorbei, durch die Fanboost-Unterstützung, vorbei an Buemi auf dann Platz 6.
Ja, was für Buemi hat, also ja, genau, Buemi hat alles versucht, um sich zu verteidigen, ist so weit nach innen wie möglich gezogen, dass er Abt fast in die Mauer gedrückt hätte, hat dann aber gesehen, dass er keine Chance hat, den Angriff noch zu verhindern und wieder die Tür aufgemacht, sodass Abt durchgegangen ist.
Und wenig später gab es noch ein nächstes beinhartes Manöver. Diesmal war es nicht Daniel Abt, sondern der zweite Audi im Bunde, Lucas Di Grassi, der sich nochmal versucht, an Lotterer vorbeizuschieben. Geht immer noch um Position 2. Ultra harter Kampf, Lotterer wechselt die Linie von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten, von unten nach oben.
Vor allem das, ja.
Der schmeißt alle Türen zu, die er hat, und die Grassi ist natürlich böse. Der hat sich da im Funk die Seele aus dem Leib geschrien. Tja, und währenddessen verbrauchen die beiden eine ganze Menge Energie, sowohl Lotterer als auch die Grassi. Vielleicht ein bisschen absichtlich, aber wird jedenfalls Energie verbraucht in diesem Duell. Und das ist später dann noch wichtig geworden.
Mhm. Gar nicht so viel später, ne? Wir sind in Runde 46 von 49. Da nimmt das ganze Ding zum Schluss nochmal so richtig Fahrt auf. Was man als TV-Zuschauer zumindest allerdings gar nicht so richtig mitbekommen hat, denn was dann jetzt in der letzten Runde alles so abgegangen ist, das wurde zumindest in der TV-Übertragung alles nachgereicht, weil es erstmal alles abseits der Kameras passiert ist, ne? Aber eines nach dem anderen.
Ja, dazu muss man sagen, es ist in meinen Augen doch relativ viel abseits der Kameras passiert. Ja. Eine Geschichte, die wir jetzt deshalb auch gar nicht angesprochen haben, die erst im Nachhinein so richtig rausgekommen ist die ich erst vor wenigen Minuten selber zum ersten Mal im Bild gesehen habe, als nämlich die Formel E endlich, sage ich mal, die Onboard-Highlights des Wochenendes online gestellt hat. Eduardo Mortara hatte ja als allerletzter seinen Boxenstopp gemacht und demzufolge die mit Abstand größte Energiemenge noch zur Verfügung und ist dann quasi durchs Feld gepflügt. Und in der 41. Runde hat er dann auf José María López, dem Bechito, aufgeschlossen. Und der hat einen Fehler in der Kurve gemacht und anschließend 5-6 Mal von links nach rechts die Linie gewechselt, um zu verhindern, dass Mortara vorbeikommt. Hat alles nichts genützt. Mortara hatte mehr Schwung aus der Kurve und mehr Energie, kam daneben. Und was macht Pechito? Er fährt ihm zweimal ins Auto, sodass Mortara in die Tech-Pro-Barriere rutscht. Damit war das Rennen um die Punkte für Mortara auch schon beendet. Er ist dann auf den 14. Platz, glaube ich, zurückgefallen und am Ende nicht wieder bis vor in die Punkte gekommen und hat sich bei mir nach dem Rennende auch massiv über die Fahrweise von López beschwert. Aber zu dem Thema kommen wir ja auch in einem anderen Zusammenhang noch.
Ja, es war so ein bisschen Déjà-vu aus Rom, oder? Da gab es genau das Gleiche, nur andersrum. Wieder mit einem schlechten, also das erste Mal mit einem schlechten Ausgang. In Rom haben es beide noch überlebt. Dieses Mal eben das bittere Rennende für Mortara in der Wand. Und dann ging es in Richtung Zieleinlauf so langsam, nicht wahr?
Ja, vor allem ganz langsam.
Vorne. Ganz vorne blieb das komplette Rennen Jean-Éric Vergne bei seinem Heim-E-Prix, 28 Jahre geworden, alt geworden in dieser Woche, gewinnt das Rennen in Paris. Also da muss man wirklich, klatsche ich mal, hier. Das war wirklich richtig gutes Rennen, ja, sehr clever Leistung. Gefahren von Vergne, richtig saubere Leistung, Respekt, wirklich, der hat ein, wie aus dem Lehrbuch ein Formel-E-Rennen gefahren, so wird's gemacht, sein dritter Sieg in dieser Saison, glaube vierte in der Karriere, baut so langsam die Führung an der Spitze der Meisterschaft aus, führt jetzt mit wie vielen Punkten sind das? Sind 31 Punkte vor Sam Bird. Also eine ganze Stange an Zählern und ist so langsam in Form für die Fahrermeisterschaft. Wenn man da schon mal mutmaßen möchte. Das war allerdings nur in den Kameras für einen Bruchteil von einer Sekunde eigentlich, weil dahinter ist die Welt zusammengebrochen. Da fliegen Autos wieder von oben und nach unten und irgendwie Explosionen und Häuser brechen zusammen und der Boden bricht auf. Es war wirklich Armageddon dahinter, hinter Vergne, der ins Ziel gekommen ist. Wie sind das passiert, Kinder?
Das sind alles Mutmaßungen, ne? Hat man ja nicht gesehen. Aber letzten Endes Ausgangspunkt des ganzen Chaos war, dass André Lotterer anfangs in seinem Kampf um Platz 2 gegen die Grassi einfach zu viel Energie verbraucht hat und dann genau das passiert ist, was letzten Endes unausweichlich war, nämlich, dass ihm der Strom ausgegangen ist und zwar wirklich sowas von kurz vor Schluss des Rennens, dass, ja, ich finde gar nicht die passenden Worte dafür. Es ist halt wirklich super ärgerlich, dass einfach zwei Kurven vor Schluss ihm da der Akku so leer ging, dass er aus der Kurve nicht mehr ordentlich raus beschleunigen konnte und dementsprechend Bird war immer noch hinter ihm und zwar im Kampf um eben diesen Platz, den Lotterer gerade inne hatte und vor der Kurve hat Bird es nicht geschafft vorbeizugehen und aus der Kurve raus war dann plötzlich Lotterer dermaßen langsam, dass Bird ihn einfach komplett abgeschossen hatte. Damit hatte der nicht gerechnet, dass das Auto aus der Kurve raus langsam bleibt oder weiter langsamer wird und da war dann einfach durch den Geschwindigkeitsüberschuss die Kollision unausweichlich. Und was man im Fernsehen gesehen hat, war, wie Vergne sich freut, während irgendwie da die Anzeige der Fahrerreihenfolge sich da komplett verändert hat und erstmal komplette Verwirrung herrschte. Und genau das war passiert. Es kam zum Unfall und letzten Endes ist dann Bird auf drei Rädern durchs Ziel gehoppelt und hat, wenn ich mich nicht irre, dann einen dritten Platz noch mitgenommen.
Richtig.
Und Lotterer hat es dann durch den Unfall und seinen Mangel an Energie bis auf Platz 6 zurückgeworfen. Und gewonnen hat, haben wir gesagt, Vergne. Und die Grassi hat sich auf 2 gehalten. Spannend war, fand ich, wie Vergne es tatsächlich dann mit 3 Rädern über die Ziellinien geschafft hat und sich auch noch freut, Bird noch auf 3 Rädern über die Ziellinien geschafft hat und sich noch freut wie ein Schneekönig und gewunken und gejubelt hat im Auto. Das war schon gerade ganz schön erheiternder Moment, sage ich mal.
Ja. Ja. Was man dazu sagen muss, man hat es nachher in den Wiederholungen in der Onboard-Aufnahme von Lotterer gesehen. Lotterer ging kurz vor der ich glaube, es war die vorletzte Kurve, offensichtlich die Energie aus. Er rollte dann nur noch, sodass die Grassi, der zu dem Zeitpunkt auch noch hinter ihm war, relativ locker an ihm vorbeifuhr. Dann sah es zuerst aus, als würde Lotterer von der Ideallinie runterfahren in der vorletzten Kurve. Hat sich dann aber wieder anders überlegt und ist auf die Ideallinie zurückgefahren. Und da kam Sam Bird mit großem Geschwindigkeitsüberschuss an und ist im Endeffekt mit seinem rechten Vorderrad auf das linke Hinterrad gefahren. Und dadurch ist das Vorderrad bei Bird abgerissen. Und er hat dann den Rest der vorletzten Kurve und die letzte Kurve auf drei Rädern absolviert und ist dann unmittelbar hinter der Ziellinie stehen geblieben am Streckenrand. Lotterer ist dann komplett ohne Antrieb noch ins Ziel gerollt, wurde aber dann noch von Maro Engel und auch von Sebastian Buemi überholt. Daniel Abt hat ihn ganz knapp nicht mehr bekommen. Und auch Maro Engel hat noch versucht, am Dreirad von Sam Bird vorbeizukommen. Allerdings kam da wieder zum Tragen, dass die Strecke doch gerade im Bereich der Zielkurven sehr eng ist. Und er hat einfach weder links noch rechts an dem vorbeifahren können und musste dann, obwohl er es eigentlich hätte schaffen können, musste er dann hinter ihm bleiben und hat das Rennen dann auf dem vierten Platz beendet.
Ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Vorfall halten soll, ne? Also irgendwie, also von dem schwereren Unfall mit Bird. Einerseits meine ich in dieser Onboard-Perspektive von Lotterer gesehen zu haben, dass er vielleicht so ein bisschen nach links rüberzuckt, so nach dem Motto, ich habe gerade gesehen, die Grassi ist rechts an mir vorbeigefahren. Das war auch ziemlich knapp, aber
knapp, ja.
Vielleicht dachte er dann, gut, dann kommt der Nächste, der Drittplatzierte, immer noch an mir vorbei vielleicht. Also fahre ich mal nach links rüber. Und gerade als Bird neben ihm ist, zuckt Lotterer nach links rüber. Das ist die eine Interpretation von der Geschichte. Eine andere Sicht, die ich darauf gehört habe, ist eben, dass Bird diesen langsamen, schwarzen Tachita, der vor den blauen Wänden schon relativ gut auffällt, mindestens eine Sekunde gesehen haben muss.
Mhm.
Also, keine Ahnung, vielleicht ist es keine der beiden Theorien, aber ich habe so nach dem Rennen von ein paar Leuten gehört, also diese beiden Interpretationen gehört, es könnte entweder so sein oder so, I don't know, Fakt ist jedenfalls, Energie war aus am Ende bei Lotterer.
Ja, die Rennkommissare
Die Rennkommissare
haben den Vorfall natürlich untersucht, war ja eine Kollision. Die sind allerdings ganz klar der ersten Meinung gewesen. Nämlich, dass es tatsächlich so ist, dass Lotterer aus den Rampdown hatte, weil er keine Energie mehr hatte, dann die Ideallinie verlassen hat und als Sam Bird dann ankam, wieder auf die Ideallinie zurückgefahren ist, aber dann keine Möglichkeit mehr hatte, auszuweichen. Und er hat ja dann auch eine Strafe bekommen. Eine, die ich sehr diskutabel finde, denn die Strafe sieht so aus, dass André Lotterer eine 10 Grid Position Strafe bekommt, also um 10 Strafplätze rückversetzt wird im nächsten Rennen, und das wäre der Berlin-E-Prix. Muss ich dazu sagen, dass es das allererste Mal, dass die Rennkommissare für eine Kollision, die verursacht wird, keine Strafe für das aktuelle Rennen geben, sondern für das nächste Rennen. Und, Entschuldigung, wenn ich kurz korrigiere, das erste Mal, dass der Fahrer da auch angekommen ist. Normalerweise war die Argumentation, wenn ein Fahrer ein Fehlverhalten in einem Rennen macht und in dem Rennen ankommt, wird er in dem Rennen selbst bestraft.
Mhm.
Und nur dann im nächsten Rennen, wenn er wegen eines Ausfalls in diesem Rennen nicht mehr zu bestrafen war. Kann man gut oder schlecht finden. Was allerdings schlecht daran ist, ist, dass die klare Linie fehlt. Und da, denke ich mal, sind auch viele Fahrer der Meinung, dass gerade bei den Steward-Entscheidungen, was Strafen angeht, einfach keine klare Linie zu erkennen ist. Ich denke, da gab es auch die ein oder andere sehr klare Äußerung in der Pressekonferenz oder auch vor unseren Mikrofonen zu. Dazu kommen wir aber, denke ich mal, nachher dann noch.
Nee, da kommen wir jetzt hin. Wollen wir mal reinhören, was die gesagt haben in der Pressekonferenz?
Wen willst du hören?
Das sind einmal, die gleich sprechen werden, Sam Bird, der den Unfall hatte mit dem verlorenen Rad, und auch Lucas Di Grassi hat eine Meinung zu dem Vorfall gehabt in der letzten Kurve. Wir hören mal rein.
Then he did a mistake. I went side by side. He crashed me into the wall. That was the first time. That was 3 laps before the end or 4 laps before the end. That was the first time actually he touched my car. Before, he was waving around 2 or 3 or 4 times each straight. So that was not a very good behavior. And then when he ran out of energy just before corner 10, where I was going to overtake him, he also tried to block me without energy, which makes no sense, and almost finished my race for the second time. And then after that, I managed to finish second. So great result. We've seen what we ask from the stewards, from everybody, is just more clear standards. And that this is not from today. Sorry. We've seen in Mexico, for example, in season 2, Loic Duval crossing the chicane 9 times and nothing happening. And then Nico Prost had, for example, a pit exit which was super safe, and he got a drive-through. Because in Mexico it's impossible to have an unsafe release. So what we want, or all the drivers want, is clarity and same standards for everyone. Because if under-driving becomes a standard, they say, okay, this is okay, then everybody gonna start driving like this. I'm also gonna start moving, because of course, if I want to defend a position, that's the, let's say, the best or the craziest way of doing it, but this is the best way of doing it. So what we want is standards and equal for everyone. If this is the case, then it's fine. If it's not the case, then he must be punished. Simple.
Look, I mean, we actually discussed in driver's briefing. Normally we don't discuss what happens in driver's briefing, but we did discuss this exact thing where you cannot move under brake. You can't do like a late swerve when people are obviously going to be overtaking. It's not correct. In any form of motorsport, that's not correct. So I believe what we saw today from the particular driver that we're speaking about is not correct. I do have to go from here to the stewards to explain my side of the story. However, I believe that I'm not really in the wrong. It's too much from Andre. It's too much right now. I had a bit of it in Punta. It's a bit too aggressive, and it needs to be told.
Also, was die beiden da sagen, einmal Sam Bird, ja, findet, dass das, was André macht, zu viel ist und dass man ihm es auch sagen sollte, dass das Verhalten auf der Strecke nicht geht. Und Di Grassi hat vorher sich dafür ausgesprochen, dass es feste Standards gibt, und Bird hat ihm dazu gestimmt. Also die Fahrer wünschen sich Standards bei den Strafen, dass alles einheitlich ist, auch bei den Boxenstopps, und alles einheitlich, alles mit einem Maßstab messen, und dass das eben angewendet wird. Das, was jetzt nicht drin vorgekommen ist in dieser Aussage, ist die klare Forderung von beiden, dass André bestraft wird. Also die waren, vielleicht hat man es gehört, ich habe zu einem Kollegen von justelectric.org, der saß neben mir, während Sam geredet hat, gesagt, oh, der ist wirklich böse. Der ist, die waren auf 180 da beiden, die beiden in der Pressekonferenz. Also, da gibt es noch Hard Feelings zwischen den dreien, zwischen Lotterer und Bird und Di Grassi. Da wird sich bestimmt auch in den nächsten Wochen noch was tun. Was ein anderer Vorfall, ganz außerhalb der Kameras, wir schließen das Thema jetzt ja einfach mal ab und gehen ein bisschen weiter zurück ins Feld. Wir haben ja gerade eben gesagt, wer vorbeigekommen ist am langsamen und hinkenden Tachita von Lotterer. Buemi ist vorbeigekommen, unter anderem auch. Obwohl da eigentlich wenige Kurven vorher noch Daniel Abt auf der Position war. Und was zwischen Buemi und Daniel Abt passiert ist, das muss ich gleich nicht übersetzen, das kann Daniel Abt nämlich selber sagen.
Ja, ich hätte noch viel schneller fahren können auf dem zweiten Stint, aber das Problem ist, gegen Buemi ist es einfach nicht so leicht. Erstens mal, weil das Auto irgendwie sehr gut beschleunigt. Also ich habe das Gefühl, es ist super schwer, gegen den anderen, also gegen die anderen Autos ist man irgendwie mehr in der Lage, näher ranzukommen beim Ausbeschleunigen. Die beschleunigen immer so einen Ticken weg, habe ich das Gefühl. Und dann ist natürlich auch der Fahrstil nochmal ein bisschen anderer beim Sebastian wie bei den anderen. Und da muss man dann immer mit Brechstange das Ganze machen.
War das knapp an der Mauer?
Ja, es war mega knapp. Und in meiner letzten Runde hat er mich noch fast ganze Rennen weggebombt. Also
ja, das ist jetzt untersucht, wird jetzt gerade untersucht. Was ist das? Konnte man, das haben wir nicht gesehen, die Bilder. Was ist da genau passiert?
Ja gut, der Maro ist ein bisschen langsam geworden in der letzten Runde, deswegen hat sich so ein bisschen aufgestaut.
In welchem Turn?
Weißt du das? In der Hairpin, engen Hairpin. Ich bin sogar schon ein bisschen Kampflinie gefahren und der ist halt komplett in die Seite gefahren. Ich bin
komplett Seite gefahren?
Ich bin komplett zum Stehen gekommen. Man muss ja nur mein Auto anschauen, steht im Park von mir. Also,
ja, die Bilder
ich
gesehen,
ne? Bin fast nicht ins Ziel gekommen, deswegen, weil man natürlich, wenn man sobald man einmal zum Stehen kommt, wieder hochbeschleunigen muss, so viel exponentiell Energie verbraucht. Also war nicht so schön und keine Ahnung, was das soll.
Würdest du bei den Stewards davor sprechen?
Nein, bis jetzt nicht.
Sebastian hat sich ein bisschen gewundert, meinte, du hättest vielleicht die Tür aufgelassen, weil du ihn vielleicht gar nicht gesehen hättest in dieser Situation. Wir konnten sie alle nicht sehen, deswegen, genau.
Ich bin Kampflinie gefahren, also Tür auflassen, keine Ahnung, was er da redet, was, nicht voll, was für eine Tür er da hat, aber ist nur Ausrede meiner Meinung nach.
Okay.
Ich glaube, ja, das ist natürlich dieser Frust, aber irgendwann muss man ihn halt vielleicht mal eine halbe über den Kopf drüber fahren und merkt das vielleicht mal. Aber
ja, deswegen sind wir immer auf die Entscheidung des Stewards gefahren. Wundert mich eigentlich, dass man dich dazu nicht befragt.
Ich habe keine Ahnung, vielleicht kommt es noch, aber okay. Ich denke mal, die schauen das sich an und dann, normalerweise, wenn sowas wie ein Rennen passiert und die sehen das, dann fragt dich ja auch keiner, sondern dann machen die eine Entscheidung vielleicht. Ich hoffe, dass es ordentlich entscheidet, weil für mich war es nicht fair, aber die Entscheidungen waren sehr inkonsistent bis jetzt, deswegen mal schauen.
Eieieiei, harte Worte, ne?
Eieiei, harte Worte. Jetzt hier nochmal kurz reingeworfen, danke an die Frage. Man hat gehört, das war nicht mein Engelsstimmchen, das mit dabei die Fragen gestellt haben. Arno Wester und Robert Seiwert. Ehre, wem Ehre gebührt. Danke an die beiden für die Fragen und die Aussagen. Von daher ab danach sprechen eben Bände. Also man müsste ihm mal halb über den Kopf fahren, dass er es versteht. Und ich weiß nicht, was für eine Tür er gesehen haben will.
Was für eine Tür? Geil.
Also, krass. Der hat echt einen dicken Hals gehabt, ja. Daniel, nach dem Rennen. Der war nicht zufrieden.
Nee, nicht zufrieden. Naja, gut. So ist es manchmal,
jetzt
ne?
Jetzt wissen wir auch, was ihm passiert ist. So ist es manchmal. Und am Ende war es dann doch kein schlechtes Ergebnis von der Startposition aus 14 nach 7.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz solides Resultat. Kann Daniel Abt mit zufrieden sein.
Genau. Na gut, es ist natürlich frustrierend, wenn der Teamkollege auf 2 endet. Das spielt natürlich dann ein bisschen in die Stimmung mit rein wahrscheinlich. Aber manchmal ist halt nicht alles so spaßig, ne? Wie sieht's denn jetzt aus in der Meisterschaft, Freunde? Jean-Eric Vergne nach wie vor natürlich vorne. Hat jetzt hier nochmal 28 Punkte kassiert und ist jetzt mit 147 Zählern 31 Punkte vor Sam Bird unterwegs. Und Rosenqvist hat schon so viel Rückstand auf Platz 3, da müssen wir schon fast nicht mehr drüber reden. Aber dahinter Buemi di Grassi Abt. Und da ist der Abt eigentlich gar nicht so abgeschlagen. Das ist doch gar nicht so schlimm alles. Da geht schon noch was. Diese Wortspiele heute, oder? Famos, großartig, Wahnsinn. Kurios.
Besonders erfreulich ist auch, unser lieber Freund Maro Engel, der seine Punkte in der Fahrerwertung an dem Wochenende mehr als verdoppelt hat. Platz 4, das müssen wir auf jeden Fall noch reinwerfen. Nach dem super Rennen in Hongkong, wo dann das Ergebnis danach geklaut wurde, jetzt wieder zurück auf Platz 4 im Venturi. Auch hier können wir, glaube ich, nochmal klatschen für Maro Engel. Das war wirklich...
Mario Egel, sehr gut.
Mario Egel, Weltklasse-Rennen. Also toll gemacht. Tja, ganz enttäuschendes Wochenende für die Jaguars. Haben wir vorhin schon gesagt.
Ja, stimmt, da wollte ich dich noch drauf ansprechen. Was sagt jetzt der Jaguar-Fanboy in dir? Es ist kein gutes Wochenende gewesen jetzt.
Es ist kein gutes Wochenende gewesen. Evans schon im Vorhinein mit dem Getriebewechsel und der Rückversetzung, wie sagt man im Golfen, mit einem Handicap. Piquet dann mit dem demolierten Auto ab morgens um 8:30. Also da war wirklich nichts zu holen für Jaguar. Und die fallen so langsam nach hinten ab. Die haben jetzt keine Positionen verloren, aber die haben Punkte verloren. auf Lotterer, der jetzt auf einmal 2 Punkte hinter Evans auf Platz 9 steht. Und Oliver Turvey, der als Achter auch noch 2 Punkte mitgenommen hat aus Paris. Tja, langsam, also es spitzt sich auch im Mittelfeld zu. Und es wird spannend. 4 Rennen gibt's noch. Und Paris hat Bock gemacht auf die nächsten Rennen. Allen voran natürlich Berlin, den nächsten E-Prix zu Hause in Deutschland.
18 Tage, 18 Stunden, 59 Minuten.
Yeah.
Wo sich natürlich...
Tobi. Entschuldigung. Tobi, wie hat dir das Rennen gefallen?
Ja, super. Aber noch kurz auf die Meisterschaft anzugehen, wo sich natürlich einiges getan hat, ist die Teammeisterschaft. Mhm. Da ist Audi mittlerweile schon auf den 3. Platz nach vorne gekommen. Mhm. Ist an diesem Wochenende sowohl an Mahindra als auch an Jaguar vorbeigegangen. Und naja, bis zu DS Virgin sind es auch nur noch 19 Punkte. Also die liegen auf einmal wieder sehr gut im Rennen, nachdem die ersten 4 Rennen doch, ich will mal sagen, desaströs waren und da auf Platz 9 rumgedümpelt ist. Jetzt ist man schon 3. und ich sag mal, hat die Fährte auf DS Virgin Racing aufgenommen. Möglicherweise geht da ja noch mehr.
Ja.
Who knows, who knows?
Es entwickelt sich ganz gut, es entwickelt sich ganz gut. Wo es sich überhaupt nicht gut entwickelt, wenn wir mal Richtung hinten schauen, ist Andretti, die jetzt das 3. Mal in Folge punktlos unterwegs sind. Und da setzt ja sogar Dragon sich langsam ab, haben schon 6 Punkte Vorsprung. Und das will ja was heißen, ne? Was da los ist, erschließt sich mir ja nicht so hundertprozentig. Aber gut, es war jetzt einfach kein gutes, stand unter keinem guten Stern, diese Sache mit Paris, glaube ich.
Ja gut, Antonio Felix da Costa war natürlich stark, muss man sagen. Allerdings schon in der 3. Runde, glaube ich, dann, oder in der 2. Runde war es, glaube ich, schon das technische Problem und dann den Ausfall. Das hilft natürlich nicht unbedingt.
Ja, genau. Und, es liegt in dem Fall ganz wenig am Fahrer, glaube ich, sondern da sind halt immer andere Dinge im Argen.
Ja, zumindest an einem der beiden Fahrer. Wir haben ja auch in unserer Performance-Analyse, die heute online gegangen ist, heute Morgen, haben wir es ja auch da schwarz auf weiß stehen, dass Antonio Felix da Costa von der Performance her eigentlich sogar der zweitschnellste Pilot des Wochenendes war. Noch ganz knapp zwar, aber noch vor Rennsieger Jean-Éric Vergne. Der hätte dick Punkte abgreifen können, während Tom Blomqvist doch im Moment so ein bisschen schwächelt von seiner Form her. Der ist nicht ganz so weit vorne zu finden, auf dem 19. Platz leider nur.
Nicht ganz so weit vorne, das ist ja mal ein Euphemismus, Tobi. Junge, Junge.
Ja, ich wollte es positiv ausdrücken.
Ja, stimmt, das ist ja auch gut so. Ja nicht immer, nur weil was schlecht ist, muss man nicht sagen, dass es schlecht ist. So, Freunde, ich glaube, wir schließen das Thema Rennen so langsam ab, oder? Habt ihr noch was Wichtiges, was wir noch nicht erwähnt haben? Ansonsten würde ich uns noch eine kleine Portion Fakten gönnen, oder?
Oh, schießen wir mal los, oder?
Schießen wir.
Der Formel E Fakt der Woche.
3,5 Saisons liegen hinter uns. Insgesamt 41 E-Prix wurden gefahren. Und nach diesen 41 Rennen, ich habe jetzt gerade nicht ausgerechnet, wie viele Punkte da vergeben wurden, mehrere tausend jedenfalls, steht es in der ewigen Punkteliste 525 zu 525 zwischen Buemi und Di Grassi. Die beiden ewigen Rivalen teilen sich jetzt nach dem Paris-E-Prix den 1. Platz mit jeweils 525 Zählern. Buemi, muss man anmerken, hat noch 2 Rennen weniger gefahren. Der hat ja in New York im letzten Jahr aussetzen müssen wegen der WEC. Aber trotzdem Gleichstand in der ewigen Punkteliste.
Crazy. Guck mal, es passiert,
echt crazy.
Passiert doch immer noch mal was Interessantes, ne? Und der Tobi greift es dann jedes Mal wieder aus. Das ist schon, boah, nicht schlecht.
Boah.
Was meinst du, Tobi W.? Du bist doch ohnehin so faktenbegeistert, du findest die Rubrik gut, oder?
Das ist meine mit Abstand die Lieblingsrubrik. Aber
als hätten wir mehrere. So,
ja, das Wetter.
Ah, ja, stimmt.
Das Wetter, natürlich.
Ja, das Wetter.
Das Wetter.
Ja, das Wetter ist aber auch fast so abwechslungsreich wie der Fakt der Woche.
Aber selten so spannend.
Das stimmt.
Tja.
Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Bisschen Smalltalk am Anfang, Fakten am Ende.
Richtig. Wer möchte, kann übrigens die Fahrerstatistiken nachschlagen auf eformel.de/Fahrerstatistik. oder über übers Menü gehen, Teams und Fahrer, da gibt es auch den Reiter Fahrerstatistik drin. Sehr interessant, mal durchzustöbern.
Das stimmt. Das kann ich empfehlen. Das Ding ist halt, ich finde das auch sehr faszinierend. Das Problem ist halt nur, wenn ich irgendwie hier zweimal einen Reiter gewechselt habe, der mir eine andere Zahl zeigt oder Reihenfolge, dann weiß ich auch nicht mehr, was da vorher gewesen ist. Mein Hirn ist wirklich einfach komplett unfähig, sich solche Dinge länger als eine einstellige Anzahl Sekunden zu merken. Das ist einfach schrecklich.
Das liegt aber dann an deinem Hirn, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Ich gebe mein Bestes, aber ich bin auf dem mathematischen Auge quasi halb blind.
Du hast ein mathematisches Auge?
Ach so, ist das nicht normal?
Was bist du denn für einer?
Ja, nee, habe ich nicht so gut drauf. Ja, was soll man sagen? So ist es halt, So, Freunde.
Das war's für heute.
Ja.
Schade.
Nächste Woche gibt's nochmal großes News-Update. Vielleicht noch der eine oder andere O-Ton. Mal schauen, was wir für nächste Woche so vorbereiten. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge Content am Wochenende gesammelt, der Tobi und der Tobi. Wer möchte, vielleicht nochmal kleine Leseempfehlung, unsere Postkarten aus Paris, mal in die News reinschauen, da gibt es dann zwei Artikel, Postkarte aus Paris heißen die, recht interessant finde ich, was da so im Boxengassengeflüster so aufgekommen ist. Und ansonsten einfach nächsten Sonntag wieder einschalten zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E, Episode Nummer 76 wird das dann werden.
Korrekto.
Und wer vorher noch ein bisschen E-Pod haben möchte, der darf vorbeigucken auf patreon.com/E-Pod. Gerade jetzt bei den vielen Europarennen gibt es da natürlich jede Menge Content von uns, allen voran natürlich Interviews. Es gibt die Option, das kleine, ja, den kleinen Reward, wie heißen die? Ja, doch, Rewards heißen die. Ja, eben die Option, die wir da eingebaut haben, dass wir alle Interviews im Originalton hochladen. Und dann kannst du das anhören, wenn du möchtest. Und da kannst du, weiß ich nicht, kriegst du einen Live-Link zu jeder Sendung, wenn du möchtest. Also viele lustige Dinge. Aber besonders empfehlenswert jetzt gerade hier und heute die O-Ton-Option. Ja, für $3. Also wirklich so weniger als ein Döner im Monat. Und ich esse alleine schon 4 Döner im Monat. Also das lohnt sich schon nochmal.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten kann man ja auch raufklicken und runterklicken, wie es beliebt, und sich immer das mitnehmen, was gerade spannend ist.
Eben. Wir sind sehr, sehr tolle Interviewgäste gewesen am Wochenende. Mit vielleicht ein, zwei Überraschungen sogar.
Ja, ich freue mich drauf.
patreon.com/epod.
Jawohlsen. Und jetzt machen wir Schluss, aber nicht bevor ich dem Tobi nochmal Danke gesagt habe, dafür, dass er hier so spontan eingesprungen ist. Du bist ja auch noch nicht so lange zurück aus Paris. Also ganz herzlichen Dank dafür, dass du dabei gewesen bist. Wenn du Bock hast, sagst du Bescheid, kannst du am nächsten Sonntag wieder mitspielen. Weißt du, wie das ist? Wenn man hier einmal einen Fuß in der Tür hat, dann ist es auch so, dass ich natürlich daran ziehe und dich nicht so leicht wieder loslasse.
Also wenn das so einfach geht, Bescheid.
Das ist super easy. Wir sprechen dann nochmal und dann machen wir das einfach. Ja, sehr schön. Ich freue mich.
Hat auch riesig Spaß gemacht, also sowohl das Wochenende in Paris als auch jetzt der Live-E-Pod, finde ich echt klasse.
Ja, das ist doch schön.
War gut.
Dann bleiben wir vielleicht einfach dabei. Es ist ja auch für Hörerinnen und Hörer immer spannend, wenn die Besetzung so ein bisschen abwechslungsreich gerät. Das Tobi und Phil Kasperl-Theater ist immer ganz unterhaltsam, aber es ist hier so die Facette, die der Tobi W. noch mit reinbringt, oder wenn der Timo mal da ist und so weiter, das ist doch immer ganz unterhaltsam und abwechslungsreich, und weil wir ja 53 Dinger machen pro Jahr, ist das schon ganz gut, wenn da immer mal wieder was passiert. Und jetzt verabschiede ich mich an den Abendessentisch, mir knurrt der Magen, und ich sag mal gute Nacht und bis zum nächsten Mal am Sonntag. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.